HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich sitze am Tisch zusammen mit Klaus-Peter Hutter. Mein Name ist Mario Scala. Klaus-Peter Hutter ist hauptberuflich Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz des Landes Baden-Württemberg, dazu Buchautor, engagiert seit vielen Jahren im Naturschutz, Initiator zahlreicher Projekte zum Naturschutz. Wer die Titel ihrer Bücher liest, da geht es über Obstgärten, über die Tier- und Pflanzenwelt. Sie sind auch Co-Autor von Büchern über die Lebensmittelindustrie oder über den Duftcode, wie die Industrie unsere Sinne manipuliert. Der merkt man schnell. Die Natur in allen ihren Formen hat es Ihnen angetan. Also wann in Ihrem Leben haben Sie gemerkt, das ist mein großes Thema, das wird mich vielleicht im Laufe meines Lebens nicht mehr verlassen?
Mit Sicherheit liegt das in der Kindheit begründet. Und zwar sind meine Eltern mit mir viel hinausgegangen in die Landschaft, in die Wälder, in die Fluren. Und wir haben Familie eigene Obstwiesen. Und die Eltern haben mich da mitgenommen, der Opa, die Oma auch. Ich muss dazu sagen, ich bin Einzelkind. Und dann hat man so das Werden und Vergehen in der Natur erlebt, auch die Tiere, die Pflanzen, am Anfang sicherlich nicht bewusst. Und es hat auch nicht so Spaß gemacht, die Zwetschgen aufzulesen oder die Äpfel oder die Birnen für den Most oder für den Apfelsaft. Aber später dann, wenn man älter wird, dann sieht man dann schon, hoppla, das hat was. Also das bringt einem Erdung mit. Aber der auslösende Moment war sicherlich auch, in den frühen 70er Jahren und auch in den 60er Jahren noch. Ich habe Zeiten erlebt, da sind auf dem Neckar in meiner Heimatregion auf den Schleusen 1-2 Meter hohe Schaumberge geschwommen. Ich habe erlebt, wie wilde Müllkippen in der Luft dampften und rauchten. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht und habe dann im Alter von ungefähr 17 Jahren eine der ersten Umweltbürgerinitiativen mitbegründet. Es sollte der letzte Neckarabschnitt des 367 Kilometer langen Flusses, der noch naturnah war, der sollte aufgeschüttet werden. Und dann habe ich mit anderen zusammen eine Bürgerinitiative begründet und diesen Altneckar mit seiner fantastischen Tier- und Pflanzenwelt gibt's heute noch.
Also es gibt auch große Erfolge. Manchmal, wenn man sich mit dem Thema Naturschutz beschäftigt, wundert man sich, wie früh doch eigentlich schon die ersten Zeichen sichtbar waren. Ich bin mal auf ein Buch gestoßen, das erschien Anfang der 60er Jahre, Der stumme Frühling von einer Biologin Rachel Carsons, und die hat schon darüber geschrieben, dass irgendwann aufgrund von Pestizideinsatz die Vögel aussterben werden. Und das ist jetzt in diesem Jahr nochmal über Insekten und Vogelsterben zu uns gekommen, aber das ist eigentlich seit 50, 60 Jahren ist so etwas schon bekannt. Und Sie sagen ja auch, in den 70er Jahren ging es bereits los.
Ja, also wir, ich selbst auch, Mitgefährten und andere in Deutschland haben sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Natur etwas nicht stimmt. Und es gab Phasen. Also wenn ich jetzt so die 70er Jahre nehme, dann war es sicherlich die Phase der Verteidigung, nämlich die Verteidigung der letzten Restnatur. Wir haben uns dann nicht nur um diesen Neckar gekümmert, sondern auch um die letzten Baggerseen, die aufgefüllt werden sollten, wo es aber noch die letzten Graureiher gab, die letzten Haubentaucher, und haben dafür gesorgt, dass die dann doch unter Schutz kamen. Nach der Phase der Verteidigung, da ging es eigentlich um Neuschaffung. Insoweit habe ich dann auch irgendwann angefangen und mache das heute noch mit der Stiftung Nature Life International, auch Renaturierungsprojekte durchzuführen nach dem Motto, ich kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber verantwortungsvoll nach vorne. Das heißt, wenn es nun an manchen Stellen verbaute Natur gibt, kann man durchaus der Natur auf die Sprünge helfen. Es gelang mir dann vor nunmehr über 20 Jahren am Neckar einen neuen Altarm anzulegen. Ich habe gemerkt, es gibt kaum mehr Altarme, habe dann Geld gesammelt, Unterstützer, Sponsoren gesucht und dann auf einem halben Kilometer Länge einen neuen Neckarseitenarm angelegt. Und jetzt müssen wir wieder verteidigen, denn wir merken jetzt, dass, was Rachel Carson schrieb, sie beschrieb ja das Phänomen von DDT, nämlich dieses Umweltgift, das dazu führte, dass sehr viele Greifvogelarten zum Beispiel dünne Schalen hatte, auch der amerikanische Nationalvogel, der Weißkopfseeadler, und keine Nachkommen mehr hatten. Und das schlägt jetzt neu auf mit den Umweltgiften und dem wahnsinnig problematischen Insektensterben.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Denn oft, wenn man diese teilweise auch sehr dramatischen Meldungen in der Presse liest, hat man ja den Eindruck, dass da eine Zweiteilung herrscht. Es gibt dramatische Meldungen, was das Insekten- oder Vogelsterben in Deutschland angeht. Und dann wird dann irgendwann wieder Glyphosat auf europäischer Ebene durchgewunken und durchgesetzt. Man hat den Eindruck, da besteht ein tiefer Graben zwischen dem, was die Umweltschützer, was die Naturfreunde machen und bei dem, was in der großen Politik dann durchgesetzt wird. Würden Sie das sagen, ist da ein tiefer Graben, kann man den überbrücken? Richtet sich das nach Kommunal- oder Bundespolitik?
Also wir haben das Problem leider weltweit. Und zwar geht die Schere zwischen dem, was wir wollen, auf der einen Seite, nämlich Natur, Biodiversität erhalten, Klima stabilisieren, dieses berühmte 2-Grad-Ziel, das jetzt vor 2 Jahren in Paris erneuert wurde, das wollen wir erreichen. Auf der anderen Seite klafft eine große Lücke zwischen Zielen und dem tatsächlichen Handeln. Das kann ich wirklich bestätigen. Und wir haben einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten auf der ganzen Welt, aber auch bei uns in Deutschland. Und wenn es nach dem Buchstaben des Gesetzes geht, nehmen Sie das Grundgesetz, die Landesverfassungen, die Naturschutzgesetze, die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union, die Vogelschutzrichtlinie, dann ist alles bestens. Das heißt, es fehlt nicht am rechtlichen Schutz, sondern es fehlt daran, was wir aus diesem rechtlichen Schutz ableiten. Und sehr oft haben wir die Situation, dass bei einzelnen Entscheidungen bei Planungen oder auch singulären Vorhaben, dann immer wieder das Pendel zugunsten der Ökonomie und nicht der Ökologie ausschlägt. Ich bin der Meinung, das muss kein Gegensatz sein. Das ist ja das Prinzip der Nachhaltigkeit, dass man Ökologie, Ökonomie und auch soziale Aspekte miteinander vereinbart. Und es ist mein Ziel, auch mit der Stiftung Nature Life International solche Dinge deutlich zu machen, auch an Modellprojekten. Denn wie wir heute agieren und handeln, entscheidet, mit welchem Lebens- und Umweltstandard wir und kommende Generationen morgen und übermorgen leben.
Dieses Auseinanderfallen des Buchstabens, also der Buchstabe des Gesetzes und die Realität, die Frage an Klaus-Peter Hutter, woran liegt das? Liegt es daran, dass mächtige Lobby- und Interessengruppen dann auf der entscheidenden Ebene präsent werden und solche Sachen dann verhindern?
Also mit Sicherheit sehe ich das so in der Agrarpolitik. Wir haben ja immer weniger Bauern, sondern Agrarindustrielle. Das hat dazu geführt, dass unsere Bürgerinnen und Bürger immer billigere Lebensmittel wollen, die oftmals kein Leben mehr beinhalten, sondern vielfach verarbeitet sind. Auch wenn heute ein Schweineschnitzel im Supermarktangebot weniger kostet wie Katzenfutter, dürfen wir uns nicht wundern, wenn mit immer größeren Maschinen und immer mehr Chemieeinsatz gearbeitet wird und für Feldhase, Feldlerche und Rebhuhn und viele andere Organismen der Feldflur kein Platz mehr braucht. Und da haben wir ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht stellen wir aber auch fest, auch in anderen Regionen der Erde. Es ist eine riesige Herausforderung. Und was mir fehlt, ist hier ein viel engeres Zusammenrücken der Staatengemeinschaft. Wenn Sie sehen, dass wir schon 1992 die Beschlüsse von Rio de Janeiro hatten, wo die nachhaltige Entwicklung beschlossen wurde. Alle Staaten sind dem beigetreten. Wir haben damals auch eine Biodiversitätskonvention bekommen. Auch da sind die Ziele klar formuliert. Die Bilanz ist leider katastrophal.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie sind auch ein großer Vogelexperte, glaube ich. Als Stadtmensch bin ich da auf wenige Arten, die ich erkenne oder die ich dann erhören kann, beschränkt. Aber Sie sind ein richtig guter Vogelexperte, kann das sein?
Als Experte würde ich mich niemals für nichts außer für meinen Weinkeller bezeichnen. Aber ich beschäftige mich viel mit auch Vogelarten, auch mit Reptilien und Amphibien, weil man an denen festmachen kann, wie der Zustand einer Landschaft aussieht. Gibt es eine bestimmte Vogelart, dann weiß man, dass diese Landschaftsstruktur in Ordnung ist oder eben nicht. Das Problem ist, dass nun aus verschiedenen Landschaften Vogelarten verschwinden, nicht nur Insekten. Die Vögel finden kein Fressen mehr, weil es immer weniger Insekten gibt. Oder es wird zum Beispiel früheres, artenreiches Wiesenland umgewandelt in monotone Maisäcker ohne Strukturen, dann verschwindet natürlich auch Rebhuhn oder es verschwindet der Brachpieper oder die Grauammer oder andere Arten. Das Problem ist, dass wir immer weniger Kenntnis haben in der Bevölkerung über die Arten an sich. Also wir haben eine Wissenserosion in Sachen Natur, Landschaft, Landwirtschaft. Und wenn diese Arten verschwinden, weiß ich auch nicht mehr, wie der Zustand meiner Umgebung aussieht. Aber ich bemerke ja gar nicht, dass die Art verschwindet, weil ich sie nicht mehr kenne. In einigen Bundesländern wurde der Biologieunterricht als eigenständiges Fach abgeschafft. Das ist für mich ein Aberwitz, wenn ich große Zukunftsaufgaben wie den Klimawandel oder nun auch der Schwund an Biodiversität bewältigen muss, dann brauche ich aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger. Und wenn die merken, aus der Umgebung verschwindet eine Art oder mehrere Arten, dann können sie ihre demokratischen Rechte wahrnehmen und einfordern von den Kommunalpolitikern, Landes-, Bundes- und Europapolitikern, dass etwas dagegen getan wird. Aber wir haben mehr und mehr unmündige Bürgerinnen und Bürger, was ökologische Fragen anbelangt, trotz einer Informationsmöglichkeit heute mit den vielen Medien, die wir noch nie hatten.
Die Nachrichten kommen ja immer in den Medien. Ich erinnere mich, als dann diese Nachrichten vom Insekten und damit auch Vogelsterben kamen, hat ein Vogelkundler mal gesagt, in 20 Jahren wird es in Deutschland keine Streuobstwiesen mehr geben. Das ist ja schon etwas sehr Dramatisches. Also die Informationen sind da. Haben Sie den Eindruck, dass sich das rumspricht oder wird das so schnell wieder verdrängt oder vergessen?
Also die wird es hoffentlich noch geben. Ich bewirtschafte mit der Familie selber eine, die noch aus Urgroßvaters Zeiten stammt, eine Obstwiese.
Vielleicht wird ja irgendwann der Wettbewerb dann entstehen. Wer hat die letzte Streuobstwiese in Deutschland?
Vor allem in meinem Heimatland Baden-Württemberg gibt es nun sehr viele, auch in Hessen und einigen anderen Ecken in Deutschland. Aber die Obstwiesen sind so das Synonym für unsere Kulturlandschaft. Deutschland wäre ja, oder Mitteleuropa, von Natur aus ein reines Waldland. Und wir haben ja viele Kulturlandschaftselemente. Denken Sie an die Wacholderheiden, die Trockenrasen, die Mähwiesen und eben auch die Obstwiesen. Und die haben eine hohe biologische Vielfalt. Und das ist jetzt auch eine Aussage meines Buches, Die Erde rechnet ab. Wir brauchen diese auch lokalen und regionalen Elemente auch als CO2-Senken. Also einmal sind es lokale Klimastabilisatoren, zum anderen wichtige Lebensräume. Aber es gehen immer mehr Leute verloren im Zuge des Generationenwandels, die bereit sind, diese Obstwiesen zu bewirtschaften. Die schinden sich in Fitnessstudios und das Obst auf Omas und Opas Obstwiese vergammelt. Das heißt, sie sagen immer, sie haben keine Zeit, aber wenn sie die Zeit des Fitnessstudios in der eigenen Obstwiese verbringen würden, dann hätten sie einen Fitnessclub im Grünen, den eigenen Bioladen und ganz, ganz tolle Naturerlebnisse.
Sie haben jetzt Ihr Buch angesprochen, das Buch von Klaus-Peter Hutter, Die Erde rechnet ab. Das heißt im Untertitel, wie der Klimawandel unser tägliches Leben verändert und was wir noch tun können. Dieses Wir sind ja viele, das ist jeder persönlich, das ist die Wirtschaft und das ist die Politik, denn nach jedem Kapitel gibt es einen Abschnitt, mögliche Maßnahmen auf jeder dieser Ebenen. Wo sehen Sie auf welcher Ebene denn eigentlich die größten Chancen auf eine positive Veränderung? Also auf der Ebene des Einzelnen, auf der Ebene der Wirtschaft oder vielleicht dann doch auf europäischer oder auf parlamentarischer Ebene?
Es sind letztlich alle Bereiche. Der Mensch macht es sich ja immer einfach zu sagen, bevor ich was mache, muss erstmal der Landrat oder der Landespolitiker oder der Bundespolitiker etwas machen. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Ein Hauptteil dieses Buches ist ja, dass der Klimawandel längst da ist, auch wenn es manche bezweifelt haben, und wir mit viel extremeren Bedingungen rechnen müssen. Das heißt, die Häufigkeit und die Intensität von sogenannten Extremwetterereignissen nimmt zu. Das hatten wir ja im letzten halben Jahr überall. Wenn Sie an die Ereignisse in Hamburg, Berlin, überall denken und international erst recht. Das heißt, der Einzelne muss auch Vorsorge tragen. Wo lebe ich? Baue ich in ein Gebiet rein, auch wenn es die Gemeinde ermöglicht, welches vielleicht hochwassergefährdet ist? Wie bin ich ausgestattet, wenn der Strom ausfällt? Unsere Städte werden immer komplexer. Wir sind immer mehr abhängig von Energie. Und viele Menschen haben nicht mal ordentliche Vorräte zu Hause, was Wasser, Lebensmittel, anderes anbelangt. Nun haben wir seither Situationen gehabt, nach solchen Hagelstürmen und anderem, dass dann die Helferlein kommen vom Deutschen Roten Kreuz, von dem THW und anderen. Aber auch die Menschen, die dort arbeiten, müssen sich selbst irgendwann schützen. Wenn das alles zunimmt, wie wir es hatten, noch längere Perioden mit Stromausfällen, haben wir das Chaos. Unsere Städte müssen klimafit werden. Das heißt, wir brauchen auch Krisenpläne, wie wir uns wappnen vor solchen Stürmen, Hochwasser und was alles dazugehört. Haben wir genügend Rückhalteflächen für das Wasser, das dann in Massen kommt, um Hochwasser zu vermeiden oder zumindest einzudämmen? Haben wir Frischwasservorräte, um die Bevölkerung zu versorgen? Das sind unendlich viele Fragen. Das heißt, wir brauchen eine Trendwende in der Städteplanung und in der Städtebaupolitik, die sich viel mehr an die veränderten Klimabedingungen anpassen muss.
Jetzt haben Sie schon einige konkrete Maßnahmen genannt, bevor wir da ein wenig weitermachen, denn in Ihrem Buch finden sich noch viele, viele weitere Vorschläge und Tipps. Machen wir eine kleine Pause. Klaus-Peter Hutter hat sich ein Lied von John Lennon ausgesucht, Woman, ein wunderschönes Liebeslied, was John Lennon geschrieben hat. Warum haben Sie sich dieses Lied ausgesucht?
Einfach eine ganz tolle Melodie auf der einen Seite und ich habe das Liebeslied an die Natur, ist mir einfach kein besseres mit einer besseren Melodie eingefallen. Also sehen wir es auch, das Liebeslied an die Frau, an die Mutter Natur.
Wunderbar, also hören wir John Lennon mit Woman. Das war das Stück Woman von John Lennon auf den Wunsch von Klaus-Peter Hutter. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Marius Galla. Nun haben wir vorhin schon etwas über konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel und auch im bereits geschehenen Klimawandel gehört. Lassen Sie uns da noch ein wenig weitermachen. Man merkt, die Frage, ob es den Klimawandel gibt, die möchten Sie in Ihrem Buch oder auch was Sie eben erzählt haben, eigentlich hinter sich lassen. Ich vermute mal, weil es einfach nichts bringt, sich wieder und wieder mit Klimawandelleugnern herumzuschlagen. Aber das ist ja schon eine sehr einflussreiche Gruppe auch. Was man aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel hört, das sind medial sehr gut geschulte Leute, Lobbyisten, Diskursprofis. Wie steht es in Deutschland? Weil Sie sind ja auch in vielen Diskussionen, in vielen Projekten unterwegs. Gibt es hier auch den versierten Klimawandelleugner, der einem das Leben schwer macht?
Also in Deutschland sehe ich das so, dass wir das nicht mehr haben, Herr Skala. Auf der anderen Seite nochmal auf Amerika zurückkommend. Dort gibt es natürlich auch eine ganz klare Gegenbewegung gegen die Abkehr vom Klimaschutz des Präsidenten Trump, in dem sehr viele Bundesstaaten in den USA, Regionen, Städte, Kommunen gesagt haben, wir machen im seitherigen Kurs weiter, nämlich die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, möglichst CO2 zu vermeiden, Energie runterfahren. Also das lässt auch hoffen.
Also Kalifornien ist ja ein prominentes Beispiel. Also
Kalifornien, auch viele andere. Dann hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Initiative begründet mit dem Governor Brown aus Kalifornien, eine Klimaallianz. Dem sind Wirtschaftsunternehmen, Regionen, Kommunen, Bundesländer auf der ganzen Welt beigetragen. Das geht mittlerweile in die Hunderte und diese Gemeinschaft vertritt zig Billionen Umsätze. Also das lässt dann doch auch hoffen und die meisten Wissenschaftler sind sich heute einig, dass wir ganz klar die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen. Es ist die Frage noch offen, sind es natürliche Klimaschwankungen, die es immer gegeben hat im Lauf der Erdgeschichte? Oder sind sie menschengemacht oder zumindest von der Menschheit seit der industriellen Revolution massiv verstärkt? Aber diese Frage letztlich zu ergründen ist müßig, denn selbst wenn es natürliche Schwankungen wären, können wir als Menschen nicht noch eins draufsetzen. Das wäre ungefähr so, wie wenn jemand an HIV erkrankt ist und man sagt, naja, jetzt kommt es bei Ihnen auf ein amputiertes Bein auch nicht mehr an. Also das heißt, selbst wenn es natürliche Schwankungen sind, müssen wir alles dran setzen, um unserem eigenen Überleben willen und auch dem Lebensstandard, den wir zum Beispiel in Europa erreicht haben, um mit diesem Klimawandel leben zu können.
Also man weiß auch bei manchen Ereignissen wie bei Starkregen, Gewitter, nicht immer ganz genau, was ist Klima, was ist jetzt Wetter, was ist menschengemacht, was nicht. Aber dass es den Klimawandel gibt und dass der Einfluss da ist, ich glaube, das kann man feststellen. Man kann nur nicht genau berechnen, wie prozentual nun der Einfluss des einen oder anderen ist.
Die Wissenschaftler sind sich mittlerweile mehrheitlich darüber einig. Es gibt noch ein paar letzte Zweifler, aber die müssen wir nicht beweisen, indem wir abwarten, sondern wir handeln und setzen dem möglichst viel entgegen. Und da schlage ich eben einfach eine Zwei-Wege-Strategie vor. Auf der einen Seite Energie einsparen, CO2 und andere Schadstoffe vermeiden, die zum Wandel des Klimas beitragen. Zum anderen aber uns diesem stattfindenden Wandel anpassen. Und da müssen wir alle selber beginnen. Dann natürlich die Kommunen und wir brauchen auch eine ganz andere Landwirtschaft, eine ganz andere Forstwirtschaft. Es wird sich vieles ändern im Tourismus. Manche tun noch so, wie wenn es gerade so weiterginge. Und das ist ein Irrweg aus meiner Sicht.
Bei der Frage, wie sehen wir den Klimawandel, wie erfahren wir ihn konkret? Wo stecken wir bereits mittendrin, fand ich bei Ihnen noch vieles Überraschende. Also manches wie Extremwetter ist ja wohl bekannt. Aber Krankheiten durch Insekten, die bislang eher in den Tropen zu finden waren, fand ich dann doch überraschend. Sie schreiben zum Beispiel etwas über die Gelbfiebermücke in Deutschland oder die asiatische Tigermücke, die hier zu finden ist und auf die Ärzte hierzulande ja noch gar nicht vorbereitet sind. Also was Diagnostik zum Beispiel angeht. Wie weit ist das tatsächlich ein Problem oder sind das einige Ausnahmefälle?
Also vor wenigen Jahren gab es diese Insekten bei uns noch nicht, weil sie kommen aus ganz anderen klimatischen Verhältnissen. Nehmen Sie mal den asiatischen Tigermoskito. Es gibt auch einen südamerikanischen. Die sind zu uns gelangt, seit es bei uns wärmer wird. Und wir leben jetzt im Jahr 2018 in einem Jahr, wo wir 10 Jahre zuvor die wärmsten Sommer hatten, seit eigentlich die Menschheit in Europa auch das Wetter aufzeichnet. Diese geänderten Bedingungen haben dazu geführt, dass diese Insekten einwandern. Sie gelten als Überträger von bestimmten Krankheiten. Das Gelbfieber zum Beispiel oder das Dengue-Fieber. Und am Anfang waren die Insekten da. Die ersten Tigermücken hat man in der Schweiz festgestellt vor wenigen Jahren. Dann kam es in den Wärmegebieten zu Funden entlang des Rheins, im Oberrhein, und dann ging das weiter nach Norden hoch.
Also das ist nicht so, dass sie einfach mit irgendwelchen Flugzeugen so ein paar Exemplare eingeflogen sind und mal jemanden gestochen haben, sondern das sind regelrechte Wanderungsbewegungen dann.
Ja, also es kann auch natürlich sein, dass es Verschleppungen gibt, aber man vermutet, dass diese Organismen auch eingeschleppt werden über den weltweiten Warentransport. Wir haben ja einen Warenaustausch, der in alle Richtungen geht. Es ist zwar Irrsinn, ich weiß auch nicht, warum wir unbedingt Altreifen aus China oder aus anderen asiatischen Ländern einführen, aber zum Beispiel in Reifenstapeln, da kann sich dann Regenwasser sammeln. Die Eier dieser Insekten können sehr lange überleben. Dann sind sie irgendwann mal nach Nordafrika und dann nach Südeuropa gelangt. Irgendwann waren sie hier und mittlerweile werden im Jahr bis zu 300 Fälle von Infektionen gemeldet. Und es lässt einen schon aufhorchen, denn wenn mal die Überträger von Krankheiten da sind, nämlich diese Mückenarten, dann folgen auch die Krankheiten. Nun braucht man nicht gleich in Panik zu verfallen, denn wir haben hier in Deutschland oder Österreich, der Schweiz oder überhaupt in Mitteleuropa natürlich ein hervorragendes Gesundheits- und Hygienesystem einerseits, aber auf der anderen Seite müssen wir vorsichtig sein. Die Tiere sind da, keiner vermag zu sagen, was daraus wird. Und die Parasitologen, die sind sich einig, ist der Vektor, also der potenzielle Überträger da, ist die Gefahr für die Krankheit natürlich auch da.
Das heißt, da muss man irgendwann die Ärzteverbände und die Ökologen zusammenbringen, damit dann auch vor Ort dann die Ärzte das richtig diagnostizieren.
Manche Ärzte sind da schon alarmiert und an Universitäten wird geforscht. Da gibt es entsprechende Parasitologen, die sich damit beschäftigen, aber man kann keine genauen Prognosen abgeben. Es gibt jetzt auch erste Initiativen, die sagen so nach dem Motto Citizen Science, also dass man die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auch als Lieferanten für Daten für die Wissenschaft nutzt. Nach dem Motto, nehmt kleine Behältnisse, sammelt, wenn ihr da Insekten seht oder auf Friedhöfen an den Vasen, sammelt die, schickt es uns ein, damit man überhaupt mal ein Bild bekommt, wie weit es schon vorangeschritten ist. Aber das zeigt auch die Dimension, die hier hinter diesem bei uns stattfindenden Klimawandel steckt. Das geht alles sehr schnell und noch vor 10 Jahren hätte niemand die Prognose gewagt, dass wir so plötzlich und so flächenhaft diese Tiere da haben.
Es gibt ja noch ganz andere Bewegungen, von denen Sie schreiben. In dem Buch von Klaus-Peter Hutter, Die Erde rechnet ab, finden sich auch Beispiele, wie eine Industrie sich bereits sehr profitabel auf den Klimawandel einstellt. Sie schreiben, die Klimakatastrophe live erleben scheint der letzte Schrei zu sein, wenn es dann touristische Bewegungen hin nach Spitzbergen gibt, um dann um ein Schelf zu beobachten, das abbricht, oder zu gucken, wie dort die Eisschmelze weitergeht, oder zu leichteren Versuchen auch. Es gibt Klimakochbücher, wo man dann den Klimawert jedes einzelnen Gerichtes berechnen kann. Wie sehen Sie denn solche Beispiele, solche Bewegungen?
Also zunächst mal klingt das alles grotesk, aber es gibt es nun mal. Ich sehe es auch mit einem gewissen Schmunzeln, weil es auch eine gewisse Hilflosigkeit zeigt der Menschen, wie gehe ich damit um. Es hat ja alles immer etwas Positives und etwas Negatives. Also wenn ich jetzt zum Beispiel solche Klimakochbücher nehme, dann erreichen die vielleicht auch Menschen, die sonst an dieses Thema gar nicht heranzuführen wären. Bei den Touristen ist es eine andere Sache. Muss man die Vorboten der Apokalypse selbst gesehen haben. Aber es gibt so etwas, nochmal hinfahren, solange es schön ist, die letzten Elefanten in Afrika zu sehen oder die Eisbären auf der Scholle. Das sind solche Bewegungen, die sehe ich nun zunächst singulär. Schlimmer ist es, wenn die Tourismusindustrie so tut, wie wenn nichts passieren würde, wenn man so weitermacht wie bislang. Nehmen Sie etwa den Wintertourismus, wo nun manche Kommunen im Sinne eines ja neudeutsch als Snow Farming bezeichnenden Depots von Schnee, das ist nichts anderes, als dass man Schnee einsammelt, mit Planierraupen zusammenschiebt, mit Holzhackschnitzeln abdeckt und mit Planen, um dann den Wintersport weiterhin garantieren zu können. Das werden Übergangsgeschichten nur sein. Der Schnee wird dann später genommen, wenn es keinen echten Naturschnee mehr gibt und wenn die Schneekanonen auch nicht mehr viel hergeben. Übrigens brauchen die sehr viel Energie. Das trägt wieder zur Umweltbelastung bei.
Das Positive könnte ja vielleicht auch sein, dass dieses Thema doch mittlerweile im Alltag sehr präsent ist und in den Alltag eingesickert wird, also Klimatourismus, Klimakochbücher. Denn wenn man Interviews von Klimaforschern, auch von renommierten Klimaforschern in Deutschland liest, sagen die ja oft, vor 20, 30 Jahren sind die Journalisten zu uns gekommen und wollten immer ganz dramatische Szenarien von uns hören. Heute bekommen sie dramatische Szenarien quasi im Wochen- oder im Monatstakt und hinterher ist aber dann die große Ruhe, das Thema verschwindet wieder aus der Presse, bis dann irgendwann die nächste Nachricht kommt. Das heißt, da ist auch sehr viel Verdrängung dabei oder nicht wissen wollen.
Absolut richtig. Der Mensch strebt nach Harmonie. Normalerweise sagt man, bad news are good news. Das scheint aber bei Fragen des Klimaschutzes, der Umweltvorsorge nicht immer unbedingt zu stimmen. In der Tat wird es verdrängt. Aber das ist das Gefährliche, gerade was Umweltzerstörung, Klimaschutz anbelangt. Das dürfen wir nicht verdrängen, weil wir mehr davon berührt sind, wie wir es wahrhaben wollen. Es kommt ja außer Hochwassern oder Hagelstürmen oder Trockenzeiten noch ganz andere Dinge auf uns zu. Nehmen Sie jetzt die Entwicklung im vergangenen Spätsommer in den USA oder teilweise auch in Kanada, wo nach langen Trockenperioden die Waldbrandgefahr zunimmt, wo dann die Wälder, die wir eigentlich brauchen als Klimastabilisatoren, die werden dann hinweggerafft durch die Buschfeuer. Wir haben Ähnliches dann auch schon in Europa. Es gibt von der Europäischen Union, wir haben das immer wieder gefordert, gibt es keine Strategie der vorbeugenden Waldbrandvermeidung. Im Gegenteil, die Europäische Union hat jahrzehntelang Eukalyptuswälder gefördert, etwa in Portugal, in Spanien und anderen Gegenden, oder monotone Kiefernmonokulturen. Die sind natürlich im höchsten Maße, wenn wir Trockenzeiten haben, Waldbrand gefördert. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, noch mehr Teile dieses Systems grüner Lungen zu verlieren. Und auf was ich sehr stark zähle, wir müssen noch viel, viel mehr in Kindergärten, in Schulen und in Berufsschulen Wissen vermitteln, denn nur Wissen versetzt die Menschen letztlich in die Lage, Probleme zu erkennen und Handlungsbereitschaft zu erzeugen. Denn es geht ja auch um das Leben von kommenden Generationen.
Ja, kommende Generation, das ist dann auch ein Stichwort für etwas, was bei diesen Themen gerne gemacht wird, wenn man über Naturschutz oder Klimawandel redet, verlängert man ja viele Szenarien in die Zukunft, da gibt es ja dann auch 2030, 2060, 2140 ist jetzt gerade ein Science-Fiction-Buch herausgekommen, also was, oder wo sehr viele unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet werden. Sie haben das auch mal einmal gemacht, Da geht es ins Jahr 2035. Doch bevor wir uns dem Jahr 2035 zuwenden, machen wir noch eine kleine musikalische Pause. Klaus-Peter Hutter hat sich The Bangles und Eternal Flame ausgesucht. Eternal Flame, also ich glaube, das könnte auch etwas mit der Natur und ihren langen, langen Rhythmen zu tun haben.
Ja, und mit meiner inneren Flamme, die einfach für das Thema Natur brennt.
Also die innere Flamme und die Bangles mit Eternal Flame.
Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning? An eternal flame?
Give me your hand, darling. Do you
Das war das Stück Eternal Flame von den Bangles auf den Wunsch von Klaus-Peter Hutter. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Mario Scala. Wir haben jetzt schon viel geredet über das Thema Klimawandel. Was kann der Einzelne, was können auch die Gemeinden, die Kommunen, was können die Staaten dagegen tun? Denn die Szenarien, die man liest, sind ja teilweise dramatisch, sind bedrohlich. Klaus-Peter Hutter hat auch einmal sich ausgemalt, wie könnte es in der Zukunft sein? Wie sieht die Erde im Jahr 2035 aus? Könnten Sie vielleicht mal kurz skizzieren, wie man sich die Erde möglicherweise im Jahr 2035 vorstellen kann?
Ja, leider sind die Prognosen, die ich quasi mit meiner damaligen Mitautorin Eva Goris geschildert habe, nämlich als Fiction, sehr schnell Realität geworden. Nämlich, dass wir Wanderungsbewegungen bekommen von Armuts- und Klimaflüchtlingen, weil Wasser knapp wird, weil Land unfruchtbar wird, wenn sie jetzt Afrika nehmen. Da klammere ich jetzt mal das Thema der politischen Kriegsflüchtlinge aus. Insgesamt werden wir Bereiche bekommen auf der Welt, und das geht gerade viel schneller, wie ich das eigentlich ursprünglich dachte, dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Das ist einmal natürlich Afrika, wo die Flüchtlinge, die in 10, 20 Jahren kommen werden, die sind schon geboren, die sitzen irgendwann auf den Koffern. Dasselbe werden wir haben zwischen Südamerika und Nordamerika. Und wenn ich nun Länder in Südostasien nehme, das findet bei uns gerade in den Diskussionen gar nicht statt. Durch den Anstieg des Meeresspiegels auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch die immer häufigeren und in der Intensität viel verheerenderen Stürmen, den Taifunen dort, werden auch bestimmte Bereiche in Südostasien, wenn Sie Länder wie die Philippinen nehmen, Indonesien und andere, die werden dann einfach unbewohnbar sein. In solchen Ländern leben viele Menschen in Küstenregionen. Die Küstenregionen sind in manchen Gebieten, wo ich auch mit meiner Stiftung Nature Life International tätig bin, oftmals nur auf einem Streifen von 2-3 Kilometer, die sind dann gezwungen wegzugehen. Die können nicht in das Landesinnere, weil das sehr gebirgig ist, vulkanisch geprägt. Also müssen sie abwandern. Da gehen sie in die Megastädte, da verelenden diese Menschen, und von dort wird die Bewegung weiter nach Norden, Nordwesten und vielleicht auch zu uns her sein. Das ist ein Problem, wo die Menschheit einfach auch keinen internationalen Plan hat. Eigentlich muss man sich damit beschäftigen, wo können wir diese Leute unterbringen? Wo können die künftig leben, wenn die Entwicklung so weitergeht?
Also das ist dann eher die Realität, holt die Szenarien ein, was Sie da beschreiben.
Absolut.
Ja, Sie erwähnen auch den Wasserschutzbericht der Stadt Hamburg, und dessen Ergebnis ist, ab 2035 könnte es ernst werden mit der Versorgung von Trinkwasser. Und nun, Trinkwasser ist nun ein entscheidendes Gut. Und wenn man das liest, denkt man, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, 2035. Das sind noch 17 Jahre, das geht schnell vorbei. Also wie nah oder wie entfernt sind solche Szenarien? Sind das abstrakte Szenarien, die man durchdenken muss, oder ist das etwas, was bald eintreten könnte?
Also es ist ja stellenweise schon eingetreten, wenn Sie das Hitzejahr 2003 nehmen, da wurde Wasser zunehmend knapper. Es war ja so, dass in den Supermärkten das Mineralwasser ausging, weshalb dann manche Discounter eigene Sprudelfirmen kauften, damit sie später wieder lieferbar sind, die Pegelstände von den Flüssen abgesunken sind. Das hatten wir schon mal und es war ja nahe dem Kollaps. Einmal brauchen wir das Trinkwasser. Nun denkt man, Hamburg ist nahe am Wasser gebaut, aber es ist halt Salzwasser, das wir da im Einflussbereich haben.
Vielleicht müssen Sie dann auch Salzwasser in Salzungsanlagen, wie heißt das? In Salzungsanlagen.
In Salzungsanlagen, genau. Das haben wir ja in manchen Ländern schon, Mittelmeer etwa. Aber das wird nicht die Qualität bringen. Also das heißt, Wasser wird knapper. Wir müssen sorgsamer damit umgehen. Und nicht nur wegen des Trinkwassers. Denken Sie an unsere Abhängigkeit von den ganzen Energieerzeugungsanlagen, ob das nun Ölkraftwerke sind oder Kohlekraftwerke oder noch schlimmer, Atomkraftwerke, die brauchen Kühlwasser. Und wir hatten schon öfters die Situation in Deutschland, dass die Flusspegel so abgesunken sind, dass es eigentlich eine kritische Situation war, dass man Ausnahmegenehmigung brauchte, dass mehr Wasser entnommen werden musste, wie eigentlich erlaubt ist. Also da kommen dann konkurrierende ökologische Ziele zueinander. Und sowas kann öfters eintreten. Wir haben noch andere Möglichkeiten, uns mit Wasser zu versorgen, weil wir einfach in einem regenreicheren Gebiet leben. Aber das ist alles nicht groß mit Spaß behaftet.
Nein, es ist ja auch nie mit Spaß behaftet, wenn man diese teilweise schrecklichen Meldungen aus anderen Ländern sieht. In Kapstadt konnte ja teilweise die Kommune nicht sagen, dass sie in einigen Monaten noch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung garantieren kann. Aber dieses Gefühl, was Sie beschreiben, wir leben noch in relativ gemäßigten Zonen, das könnte ja vielleicht auch ein Grund für die Verdrängung sein, die hierzulande da ist, dass man denkt, ja, die ganz schlimmen Sachen passieren woanders, das ist dramatisch, aber wir leben noch in relativ gemäßigten, regenreichen und erträglichen Zuständen. So schlimm wird es bei uns schon nicht so kommen. Aber ich habe den Eindruck, auch wenn ich Ihr Buch lese, diese Gewissheit schwindet langsam ein wenig dahin.
Ja, und es müssen immer mehr Menschen erkennen, auch die Zusammenhänge zwischen unseren gemäßigten Zonen und anderen, das kann man gar nicht trennen. Ich habe mal eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Natur ohne Grenzen. Am Beispiel der Zugvögel wollten wir da aufzeigen, dass die Natur vernetzt ist international. Und so wie der Zugvogel, etwa der Kranich, das Brutgebiet in Mooren in Deutschland oder Schweden oder Polen braucht, aber auch den Rastplatz in Spanien oder in Südfrankreich und in Marokko und das Winterquartier irgendwo in Zentralafrika oder unsere Störche, so ist Natur vernetzt und Umweltbelastungen machen vor Grenzen auch nicht Halt. Also deshalb können wir nur gemeinsam solche Themen angehen. Deshalb ist mein Vorschlag, dass etwa große Städte und Landkreise viel stärker international zusammenarbeiten. Warum sollen etwa Städtepartnerschaften immer nur Feuerwehrkapellen und Zinnteller austauschen? Nichts gegen Feuerwehr, da war ich auch mal dabei. Warum machen zum Beispiel Städtepartner außer dem kulturellen Austausch nicht auch gemeinsame Programme? Wie können wir jetzt von Deutschland aus einer Partnerregion zum Beispiel helfen, auch mit Klärsystemen, mit einem Klimacheck, eine Haushaltsüberprüfung der kommunalen Haushalte, für was wird Geld ausgegeben und dass man aus unseren Fehlern lernt und hilft den Freunden, diese Fehler zu vermeiden.
Es gibt ja auch viele gute Ideen. Die Stadt Rotterdam nennen sie ja auch, wo es pro Einwohner einen Baum gibt. Also die Stadt Rotterdam hat 650.000 Einwohner, 650.000 Bäume. Bei einigen Vorschlägen von Ihnen habe ich mich auch gefragt, sind wir schon so weit oder ist das vielleicht noch etwas übertrieben? Ich habe da natürlich gehofft, dass es noch etwas übertrieben ist, wenn Sie zum Beispiel von Klimaschutz-Wohngemeinschaften sprechen, die möglichst Ackerland und Obstbäume besitzen sollten, wo dann jeder was Nützliches kann und das dann sozusagen Bedarfsgemeinschaften sind. Welche Früchte der Natur können wir essen? Wie kann man Fische fangen? Ein Arzt muss dabei sein und sozusagen sehr spezialisiert muss diese Wohngemeinschaft sein. Also ist das ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein von uns noch gar nicht so weit gekommen ist? Oder ist das vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Zukunftsmusik?
Also es ist natürlich eine Zuspitzung, Aber wenn Sie heute die Abhängigkeit der Menschen sehen, insbesondere der jüngeren Generation, etwa vom Smartphone. Sie können per Smartphone Himmelsrichtung bestimmen und alles. Aber wenn Sie heute Ihre Heimat verlassen müssen, Ihre Stadt, weil es Stürme gegeben hat, und Sie müssen sich irgendwo ein paar Tage durchschlagen in einem Waldgebiet, die Batterie geht schnell zu Ende. Übrigens auch die Sendemasten sind nicht lange gepuffert, was die Energieversorgung anbelangt. Und die Zeiten, in denen die Energie ausfällt, weil Masten umknicken durch Stürme und anderes, die werden wir noch viel öfter erleben. Dann können die Leute keine Himmelsrichtung mehr bestimmen. Sie wissen nicht mehr, welche Pflanzen sie essen können oder nicht.
Ich fühle mich spontan angesprochen.
Ja, das könnte, ja, Sie wissen es vielleicht sicherlich noch, aber das können die auch nicht mehr am Handy abrufen. Also es ging mir mit dieser Zuspitzung auch darum, wir müssen uns einfach wieder auf ursprüngliche Fertigkeiten besinnen und das Zusammenarbeiten in so Wohngemeinschaften, das halte ich sowieso für gut. Denken Sie an die überalternde Bevölkerung. Warum sollen Menschen einsam leben in Städten? Sie können sich zusammentun, aber dann, wenn eine Notsituation kommt, dann kann man sich gegenseitig unterstützen. Das schadet überhaupt nicht, wenn man gemeinsam Probleme löst.
Unser Gespräch geht langsam zur Neige, aber ganz zum Schluss möchte ich Sie doch noch fragen. Sie sind seit 40 Jahren in diesem Thema aktiv, haben viele Bücher geschrieben, viele Initiativen, Projekte initiiert. Und es ist ja wirklich insgesamt nicht besser, es ist sehr viel dramatischer geworden. Gab es mal Zeiten, wo Sie sehr frustriert gewesen sind und die gesagt haben, es geht viel zu wenig voran, es gibt kaum große politische Unterstützung und es geht eigentlich immer auf der Linie sozusagen nach unten, dass es immer dramatischer wird?
Also es gibt viele Frustmomente auf der einen Seite, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch durchaus Erfolge. Heute würde kein Bürgermeister mehr ein Feuchtgebiet zuschütten lassen. Wir haben auch die Erfolge, dass gefährdete Arten wie Weißstorch, Uhu, Wolf, Luchs sind zurückgekommen. Aber insgesamt ist der Trend immer noch gegenläufig. Also das heißt, der große Ruck, nachhaltiger zu wirtschaften, die eigenen Ziele, die ja irgendwo fixiert sind, seitens der Politik zu erfüllen, den Ruck hat es noch nicht gegeben, aber ich bin zunächst mal immer ein positiver Mensch, sonst müsste ich schon längst das ganze Engagement bleiben lassen. Man kann auch viel bewirken. Wir machen dies von der Stiftung Nature Life International zum Beispiel, indem wir früher abgeholzte Regenwälder in Südostasien wieder aufforsten. Und wir verbinden damit Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Katastrophenprävention und Bewahrung von Lebensräumen. Und wir haben gesehen, wenn heftige Stürme wüteten, etwa auf den Philippinen, dass das funktioniert. Also wir zeigen, wie man Natur auch wieder reparieren kann. Diese Projekte dehnen wir jetzt aus und wir sind in den Ländern schon präsent. In Indonesien, auf Java, etwa in Südwestchina, in Vietnam und in Laos. Das macht auch Hoffnung. Und wenn man nun sieht, man kann etwas bewegen, dann kann man es von dort aus multiplizieren. Aber so die große Trendwende haben wir noch nicht. Noch immer gibt es Einschlagerlaubnisse in den letzten Waldgebieten, etwa in Afrika, jetzt in Südamerika. Und da ist auch unsere Politik in Deutschland gefordert, international viel stärker zu wirken und gemeinsame Konzepte mit anderen Regierungen zu entwickeln.
Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie in der Welt unterwegs sind und diese internationalen Initiativen beobachten? Ist das Bewusstsein in den Ländern dort, Sie haben die Philippinen genannt, die sehr viel stärker davon betroffen sind und die es sehr viel katastrophischer erfahren, ausgeprägter, etwas gegen den Klimawandel zu tun?
Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt auch vom Bildungsgrad der Menschen ab. Auf der einen Seite sind die Leute ja schon bewusst, aber sie haben ja in anderen Bereichen geht es sehr oft um das tägliche Überleben. Und wenn jemand nicht genug zu essen hat, und das haben wir in vielen Ländern, und kein Dach über dem Kopf, dann ist ihm der Klimawandel oder der seltene Affe in der Palme egal. Wenn ich dann dahin komme und sage, jetzt schützen wir die Natur, dann fällen die Palme, verheizen das Holz, vespern den Affen, wenn es sein muss. Wenn man bei den Menschen anfängt, und das habe ich auch lernen müssen, dass wir bei den Menschen ansetzen müssen, bei ihrem täglichen Bedarf. Wir haben jetzt nach dem Tropensturm Haiyan auf den Philippinen 30 Kindergärten wieder aufgebaut, Schulen aufgebaut, College-Gebäude einer Universität, damit die Kinder wieder von der Straße kamen. Und wenn das Hand in Hand geht, diese soziale Verbesserung der Lebensumstände, dann schaffen wir es auch, diese Lufterneuerungsgebiete, nämlich die grünen Zellen zu erhalten und sogar neue anzulegen, wo früher Kahlschlag betrieben wurde und wo Kokosmonokulturen angelegt worden sind. Da bin ich sehr hoffnungsvoll, aber wir brauchen viel, viel mehr solcher Beispiele.
Also hoffnungsvoll, Klaus-Peter Hutter ist ein positiver Mensch geblieben, auch nach 40 Jahren Engagement im Naturschutz und gegen den Klimawandel. Unsere Sendung neigt sich nun wirklich dem Ende zu. Herzlichen Dank an Klaus-Peter Hutter für diese Zeit, die er sich genommen hat. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Ein Stück haben wir noch von den Dire Straits Brothers in Arms. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Mario Scala.
These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know.